Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Duben ist leer. Elmex wird neu in Polen gemacht und nicht mehr in der Region Basel. Das Portemonnaie ist leer. Sidülisch Guggisberg am Rand vom Kanton Bern leidet. Und Luzern schraubt seine Überwachungskameras am Bahnhof wieder ab. Es hat nichts gebracht. Da drei von den Themen am Mikrofon Karin Kobler. Duben auf dem Brünneli ist orange und mit weissen Buchstaben steht Elmex drauf. Elmex, nächstes Jahr wird die Marke 50. Und jetzt soll die Produktion aus der Region Basel weg auf Polen. 100 Stellen gehen verloren und auch wenn die Forschung und die Verwaltung noch in der Schweiz bleiben, geht damit eine jahrhundertalte Basler Firmengeschichte zu Ende. Die von der GABA, Gaudenz Wacker.
GABA. Eine Marke mit vier Buchstaben, die schon der Mani Matter inspiriert hat.
Jetzt hat er gedacht, aber man kann ja das Geld schliesslich kommen. Ganz einfach in ein GABA-Druckli tun.
Das GABA-Dösli mit den schwarzen viereckigen GABA-Täfeli. Ihre Wurzeln gehen weit zurück, bis zur goldigen Apotheke Basel, kurz eben GABA, gegründet 1638. Gut 200 Jahre später werden die berühmten Hustentäfeli zum grossen Renner. Bis die Firmenforscher im Zweiten Weltkrieg etwas Neues kreieren. Zahnpasta. Warum? Das weiss Ursula Hirter, Mitarbeiterin vom Pharmaziehistorischen Museum Basel, auch nicht genau. Sie vermutet aber, dass die Täfeli schlicht nicht mehr so laufen. Und?
Man hat vielleicht auch kein Zahnprodukt oder Mundpflegeprodukt mehr bekommen aus Deutschland, sodass man bestimmt das gut abgewogen hat, ob man nicht in die Sparte einsteigen möchte.
1963 bringt GABA dann die Elmex auf den Markt. Die rot-weisse Taube erobert die schweizerische Badstube. Auch dank Zahnärzte, die mit Elmex weibeln. Und dank dem Zahnputzfräulein, wo uns die Elmex in der Schulstube näher bringt. Ein cleverer Marketing-Schachzug.
Nicht jedermann war dort zumal so gebildet wie wir heute und haben selber schnell im Internet nachschauen, ob das jetzt das verspricht, was das Zahnfräulein einem sagt. Und man hat wirklich, ist man dann nachher das wieder gekauft im Laden.
Viel später, 2004, lockt die amerikanische Colgate-Palmolive die GABA-Aktionäre mit einem Kaufangebot. Das kommt gerade recht. Die erfolgreiche GABA steht vor einer teuren, riskanten Expansion. Die Basler Aktionäre verkaufen für hunderte von Millionen Franken an Colgate. Und die verlegt jetzt also die Produktion von Elmex nach Polen. In den Schweizer Online-Foren tobt Entrüstung. Tenor, jetzt hat Elmex ihr Schweizer Mänteli endgültig verloren. Nicht so wichtig, sagt der Urs Schneider, der Kreativdirektor bei der Basler Werbeagentur BSSM.
Sie haben sich nicht mit Swissness positioniert, sondern sie haben sich eigentlich über Karrierschutz positioniert. Und so etwas kann man natürlich überall verkaufen. Und von dem her, es gibt einen Mikrokosmos, wo man kann sagen, es ist die Region, wo das sehr wichtig ist. Es gibt einen Schweizer Kosmos, wo das auch noch wichtig ist. Aber wenn wir dann einmal über Grenzen gehen, dann ist es nicht mehr so relevant.
Rein werbetechnisch können Elmex also irgendwo produziert werden.
Und kauft das Druckli GABA.
Im kollektiven helvetischen Gedächtnis bleibt zumindest das GABA-Dösli sicher zurück.
Der Grosskanton Bern braucht 1 Milliarde aus dem nationalen Finanzausgleich. Nicht zuletzt darum, dass die auf der Höger und in den Tälern genug haben zum Leben. Aber Bern muss sparen und spart jetzt auch bei denen nebendraussen und will zum Beispiel den Beitrag an den Schulbus von der Gemeinde Guggisberg im Gantrischgebiet streichen. So werden die, die eh schon am Rand sind, noch mehr an den Rand drängt. Michael Sali.
Auf dem Dorfplatz plätschert der Vrenali-Brunnen. Ein Bauer rührt ihr Beschütti. Guggisberg genießt seine Ruhe. Früher hat es hier mal 5 Läden gegeben. Jetzt gibt es nur noch eine Postagentur und dort kann man noch etwas kaufen und eins ziehen. 3 Männer beim Kaffee hadern mit dem Schicksal.
Ja, die Jungen gehen fort.
Die wollen nicht so arbeiten.
Ja, das weiß ich
auch. Oder wie sie anders, ja, wieder fort. Das ist nicht mehr interessant. Das ist gut alt.
Wir lassen uns einfach da oben.
Raus auf die Strasse, um eine nächste Ecke, der Bauer Werner zu binden, ist gerade beim Sagen.
Das ist nicht schlecht hier oben. Das, ist einfach, das Problem ist, dass die anderen Regionen die länger sind, weniger haben. Oder? Lederli, Post, Postauto, das wird alles abgekürzt.
Guckisberg, oben auf dem Berg, ein Auto stunden weg von Bern am Rand vom Kanton, ein idyllischer Flecken, Heimat vom Vreneli aus dem berühmten Volkslied, das ist die eine Seite. Guckisberg bekommt Subventionen vom Kanton, mehr als es selber einnimmt, und das trotz einem der höchsten Steuersätze weit und breit. Guckisberg sind hängebungen, sagt der Gemeinderatspräsident Jakob Schmid.
Wachstum, also direkt Wirtschaftswachstum, das gibt es eigentlich hier nicht, leider.
Schön ist es, zu Guckisberg. Und gleich hat die Gemeinde gegen weniger zu bieten. Es sei zum Verzweifeln.
Ja, es ist ein Teufelskreis, oder? Weil die länger schon weniger ist. Mehr. Hier. Da kommt ja nie immer mehr.
Die Elisabeth Buri vom Postlädeli schüttelt nur noch den Kopf.
Sie will allen Orten den Tourismus fördern und allen Orten tun sie an den Randregionen streichen. Und zum Sachschauen sollte ja auch noch jemand. Und gleich die Leute kommen und sagen, das ist schön. Aber es will niemand etwas geben für die Schönheit.
Guckisberg muss die Schönheit können ummünzen, meint der Bauer und Lokalpolitiker Christian Muri.
Also wenn man wirklich Bauland in guter Wohnlage könnte anbieten, bin ich sicher, dass das einen gewissen Wachstumsschub auslösen würde.
Das ist Zukunftsmusik. Aber der Jakob Schmid meint, es gäbe schon jetzt einen Tag, wo Guckisberg, seine Gemeinde am Rand aussen, in der Gunst der Städter hoch im Kurs liegt.
Wenn es Nebel hat, denken sie schon dran, dann kommen sie auch. Und das ist eben etwas, was wir zu bieten haben. Wir haben gute Luft, ist eigentlich enorm gute Wandermöglichkeiten hier oben. Und da denken sie zwischen gleichwohl noch ein bisschen Guckisberg.
Sie hören die Regionaldiagonal, das Wochenendmagazin der DRS-Regionalredaktionen. In der Ostschweiz. Am Donnerstag sind zwei ehemalige Fußballer vom früheren Challenge League Club FC Gossau vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona gestanden. Sie haben gegen Belohnung 4 Matches manipuliert und Wettbetrüger haben durch das viel Geld kassiert. Der Karl Schmucki hat die Match hier gesehen und er hat in der Lokalzeitung darüber berichtet, so wie er das schon seit Jahrzehnten macht. Was denkt er über die ganze Geschichte? Sascha Zürcher.
Auf der Nase eine Brille, dahinter wache Augen. Immer tadellos angelegt, so kennt man den Karl Schmucki. Er steht in der Bibliothek vom ehemaligen Kloster St. Gallen. Genau arbeiten, wissenschaftlich fundiert, das ist das Metier vom 59-Jährigen, wenn er die historischen Bücher katalogisiert. Gerade ihn, der korrekte Bibliothekar, hat den Wettskandal beim FC Gossau besonders getroffen.
Der Moment, wo das Ganze aufgeflogen ist, im November 2009, sind wir auf Betriebsausflug gewesen und ich habe da im Elsass davon vernommen und bin natürlich im Moment schon schockiert gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, was abgegangen ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass so etwas in diesem grossen Stil passieren kann.
Obwohl, im Nachhinein, da käme ihm schon manchmal ein bisschen komisch vor. Immer wieder gehen ihm gespässige Spielszenen durch den Kopf. Einmal im Match gegen Locarno, wo Gossau 0-4 verloren hat, zum Beispiel.
Da habe ich geschrieben in meiner Matchbetrachtung, dass der Goalie sehr unmotiviert aus dem Goal rausgelaufen ist. Also völlig absurd, er, der an und für sich sonst ein guter Mann wäre. Und ich habe dann das ja im Moment gedacht, ja, vielleicht ist der jetzt lange im Ausgang gewesen, es ist ein Sonntagnachmittagsspiel gewesen, oder er hat vielleicht private Probleme, die ihn ablenken. Aber an so etwas habe ich natürlich damals gerne auch im Traum nicht dran gedacht.
Der Karl Schmucki redet von dem Goalie, der als Anklagter im Wettskandal vor Gericht steht. Der Bibliothekar schreibt schon seit 30 Jahren die Matchbericht vom FC Gossau. Nicht nur bei den Heim-, sondern auch bei den Auswärtsspielen. Dort sei er im Mannschaftsgar einmal mitgefahren und hätte gesehen, dass die Spieler alles andere als Fußball im Kopf hatten, wo es um Geld pokert hätten.
Ja, auf diesen Garreisen ist relativ häufig um grosse Beträge gezockt worden. Und ein paar von diesen Spielern, die dem Wettskandal betroffen sind, das sind also von den fanatischsten Zocker gewesen an und für sich.
Gossau, damals in der Challenge League, heute in der ersten Liga. Und trotz dem Wettskandal, der Karl Schmucki ist immer noch dabei. Das Herz vom Bibliothekar schlägt nach wie vor für den FC Gossau. Und auch die Matchbericht, die schreibt er noch immer.
Der Sascha Zürcher. Den beiden ehemaligen Gossau-Spielern droht Geldstrafe. Das Urteil vom Bundesstrafgericht in Bellinzona kommt nächstes Dienstag raus. Auf dem Bahnhofplatz in Luzern hat es immer einen Haufen Leute. Aber auch Körbis Abfall, wo man liegt, sind dort auch Diebe und Randalierer. Gegen das sind vor 5 Jahren Videokameras montiert worden. Aber seither hat die Polizei noch mehr Vorfälle gezählt, wie früher. Luzern rüstet jetzt die Videoüberwachung aber nicht etwa auf, sondern schraubt die Kameras ab. Warum? Der Beat Vogt hat mit dem Sicherheitsdirektor von der Luzerner Stadtregierung, mit dem grünen Politiker Adrian Borgula, geredet.
Adrian Borgula, man hört von verschiedenen anderen Städten, dort werden Videokameras aufgehängt. Jetzt zu Luzern werden die Videokameras am Bahnhofplatz abmontiert. Was ist eigentlich da falsch gelaufen?
Wir haben untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass die abschreckende Wirkung der Videokameras nicht erfüllt werden konnte. Zumindest nicht mit den Kameras, die montiert sind.
Die abschreckende Wirkung, die würde bedeuten, dass die Leute wissen, dass es Videokameras hat, aber ja nicht wissen, dass sie schlechte Bilder geliefert haben, was sie offenbar gemacht haben.
Also die abschreckende Wirkung heisst eigentlich, dass Leute davon abgehalten werden, Gewalttaten zu begehen. Die wissen eigentlich erst jetzt, dass die Bildqualität nicht so gut ist. Sie ist ja nicht so schlecht, aber sie ist einfach nicht so gut, dass man könnte Gesichter zum Beispiel zur Fahndung ausschreiben.
Sofort jetzt hat man auch von bürgerlicher Seite gehört, ja, man sollte doch einfach bessere Kameras aufhängen, wo man dann auch wirklich mehr drauf sieht, wo man allenfalls herzoomen könnte. Warum ist das keine Lösung?
Das Herzoomen, das würde eben bedingen, dass das Personal zur Verfügung wäre. Personal, wo die Kameras würden dauernd bedienen oder zumindest zu den kritischen Zeiten. Das Personal hat ja die Stadt nicht, zumal ja die Polizei in der kantonalen Aufsicht ist und kantonal betrieben wird.
Die Linken sind schon immer ein bisschen skeptisch gegenüber der Videoüberwachung, grundsätzlich auch. Jetzt könnte man natürlich auch einfach unterstellen, aus linker Seite vom Stadtrat will man die Kameras jetzt einfach entfernen.
Der Stadtrat hat ja keine linke Mehrheit. Das ist auch nicht so, weil manchmal ein bisschen unterstellt wird, dass man den Versuch oder beziehungsweise den Betrieb ein bisschen halbherzig gemacht hat. Das ist nicht so. Der Stadtrat hat die Videoüberwachung bestmöglich gemacht. Das ist nicht so, dass jetzt das quasi aus politischen Gründen stirbt, sondern der Stadtrat hat einfach die Situation analysiert und dann muss man sich einfach verantwortlich sein, auch zu sagen, wenn es den Zweck nicht erfüllt, dann muss man halt das aufheben, die Massnahmen.
Sagt Adrian Borgula, der zu Luzern für die Sicherheit schaut. Zum Schluss noch da. Zürich, die einzige richtige Grossstadt in diesem Land, hat natürlich auch wahnsinnig grosse Probleme. Wie da?
Die Innenstadt von Zürich ist eingekesselt, umgeben von Bergen.
Und in dem Kessel, wo Zürich drin liegt, hat es ganz viele arme Velofahrer, die dauernd die stotzigen Hänge umschalten müssen, um aus dem Kessel rauszukommen. Das ist ein Problem und da hilft zum Glück der Stadtparlamentarier Guido Trevisan. Er sieht nicht nur die Berge um Zürich, er weiss auch die Lösung von dem Problem und die heisst Velolift.
Ein Velolift? Also eine Art Skilift fürs Velo, irgendwie?
Wir haben alle müssen lachen ab dem gelungenen Scherz.
Halt, halt, liebe Spötter, der Guido Trevisan meint es ernst.
Das Postulat ist nicht etwa ein Scherz, sondern es nimmt sich an einer Problematik an, die real existiert.
Eben, das Problem mit dem Kessel und den Bergen rundherum. Darum fragen wir uns jetzt auch ernsthaft, wie soll das gehen mit dem Velolift? Nur gerade im hohen Norden oben hat man schon Erfahrung mit so etwas, und zwar in Norwegen, in Trondheim. Der Velofahrer bleibt auf dem Velo. Sein rechter Fuß stellt er auf ein Brett, der linke bleibt auf den Pedalen. Das Brett düst den Hügel auf. Fast ein bisschen eine Zirkusnummer ist das Ganze. Darauf können sich Zürcherinnen und Zürcher jetzt also freuen. Das Parlament will nämlich so einen Velolift. Und die Stadtregierung muss jetzt schauen, wo ane damit. Selber einmal ausprobieren zu Trondheim kann die zuständige Stadträtin Ruth Genner das Ding nicht mehr.
Weil in diesem Jahr ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen der Velolift abgebaut worden.
Macht ja nichts. Und wenn der Velolift in der Stadt Zürich mal steht, dann kommt sicher schon die nächste super Idee. Wie wär's zum Beispiel mit einer Rutschbahn vom Zürichberg aus Bellevue? Oder einer Autofähre über die Limmat?
Die Idee von Peter Fritschi. Neue Ideen aus der Region, die gibt's in einer Woche wieder. Redaktion heute, Brigitte Mader, am Mikrofon Karin Kobler.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.